Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Das war knapp. Bis Ende dieses Jahres wollte die schwarz-rote Koalition ein Klimaschutzgesetz verabschieden und ein wichtiger Teil davon hat heute, ganz kurz vor Weihnachten, den Bundesrat passiert. Wir berichten gleich darüber. Außerdem geht es um den Umzug eines kleinen Waldes im Dienste der Klimaforschung. Eine Sparkasse versucht mit zweifelhaften Angeboten gut verzinste Sparverträge wieder loszuwerden und die Bundesregierung plant ein Gesetz gegen die Vernichtung von Neuwaren. Der Verbrauchertipp ist vor allem für Dieselfahrer interessant. Es geht um die Nachrüstung von Abgaskatalysatoren, sodass sie schädliche Stoffe auch tatsächlich herausfiltern. Bei der Weltklimakonferenz in Madrid wurde es wieder einmal deutlich. Fast kein Staat der Welt tut genug, um die Erderwärmung wie im Pariser Abkommen vereinbart auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, von unter 1,5 Grad ganz zu schweigen. Auch Deutschland erreicht sein Klimaziel für 2020 nicht, doch danach soll es besser werden. Damit das funktioniert, hat die Bundesregierung ein Klimapaket verabschiedet. Wichtige Teile davon haben heute den Bundesrat passiert. Nadine Lindner in Berlin, wie ist die Debatte im Bundesrat denn gelaufen?
Ja, also wir haben es ja gerade in den Nachrichten gehört, nur wenige Minuten, 11.27 Uhr war es ganz genau, hat der Bundesrat mit Mehrheit dann 2 Gesetzen zugestimmt. Und zwar, es geht um das Gesetz zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht. Und dann geht es noch um energetische Sanierungsmaßnahmen, vor allem für Wohnungen und für Häuser. Die Debatte war doch recht ausführlich. Man hat ausführlich gesprochen, unter anderem Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von der SPD von Mecklenburg-Vorpommern. Die hat nochmal auf das Kernstück der Einigung hingewiesen, den neuen CO2-Preis.
Wir haben uns darauf verständigt, mehr Klimaschutz durch eine moderate Erhöhung des CO2-Preises zu verbessern. Die Bundesregierung wird bis Frühjahr 2020 einen Gesetzentwurf zur Änderung des Brennstoff-Emissionshandelsgesetzes einbringen, in dem Preise für Emissionszertifikate festgelegt werden. Statt 10 Euro beginnen wir mit 25 Euro Tonne ab 2021.
Ja, so das zu diesem Kernstück. Der hessische Ministerpräsident, der Christdemokrat Volker Bouffier, der hat nochmal eindringlich gemahnt, dass man die Bevölkerung aber auch nicht überfordern dürfe.
Notwendige Veränderung braucht Akzeptanz.
Tja, so sein kurzes Statement. Und einer war heute besonders zufrieden, das ist der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Der hat sich sehr zufrieden gezeigt über die Arbeit im Vermittlungsausschuss. Die habe sich gelohnt, das Gesetz sei besser geworden. Und er hat nochmal die neue Mechanik skizziert, die dahinter steht.
Der Paradigmenwechsel besteht nämlich darin, dass die alte Welt der fossilen Energien die neue Welt der erneuerbaren Energien finanziert.
Allerdings noch ein Zwischenton von ihm. Er hat Zweifel daran geäußert, ob der neue CO2-Preis, so wie er jetzt ist, auch rechtssicher ist. Er sei sich da nicht so sicher, die Bundesregierung schon. Möglicherweise wird das dann nochmal vor Gericht geklärt werden.
Welche Folgen hat das Gesetz denn jetzt für die Verbraucher?
Ja, Winfried Kretschmann hat es ja eben schon angedeutet, die Preissignale, die werden sich verschieben, das ist absehbar. Für Verbraucher heißt das ganz konkret, Sprit und Heizöl, die werden teurer. Benzin könnte ab 2021 7 Cent pro Liter teurer werden. Strom allerdings auf der anderen Seite, der kann billiger werden. Das soll über die EEG-Umlage geschehen, die soll gesenkt werden. Und zwar ab 2021 um 1,75 Cent. Mit Mehrwertsteuer wäre man dann bei 2,08 Cent. Umgerechnet heißt das Ganze, man geht davon aus, dass ein Durchschnittshaushalt 60 Euro weniger im Jahr für Strom ausgeben muss. Und auch die Bahn, die wird die beschlossene Senkung der Mehrwertsteuer im Fernverkehr weitergeben. Das heißt, Bahntickets werden billiger. Entlastungen für Verbraucher, vor allem für Pendler, ist das natürlich wichtig. Die soll es geben über die Pendlerpauschale und die neu geschaffene Mobilitätsprämie. Da wird der ein oder andere sicherlich dann auch noch ein bisschen rechnen müssen. Aber das Ziel ist tatsächlich auch, hier den sozialen Ausgleich hinzubekommen.
Ist das Klimapaket denn jetzt komplett durch oder fehlt noch was?
Nein, da fehlt tatsächlich noch was und es fehlt noch ein großer Punkt, nämlich das Kohleausstiegsgesetz. Auf das wartet man noch. Das wird aber in diesem Jahr nicht mehr vom Bundeskabinett verabschiedet. Das ist seit dieser Woche Montag klar. Es geht darin um die Frage, bis wann und wo welche Steinkohlekraftwerke stillgelegt werden. Parallel laufen noch Verhandlungen mit Betreibern von Braunkohlekraftwerken und Entschädigungen. Das wird tatsächlich erst im neuen Jahr kommen.
Nadine Lindner war das aus Berlin zur Verabschiedung des Klimapaketes durch den Bundesrat. Herzlichen Dank. Es kommt nicht allzu häufig vor, dass ein ganzer Wald umzieht. In Berlin ist dies aber in diesen Tagen der Fall. Es geht um die Forschung. Wissenschaftler wollen nach zwei außergewöhnlich trockenen Sommern in Deutschland wissen, welche Buchen mit den geänderten Wetter- und Klimabedingungen besser klarkommen. Weniger Wasser, längere Hitze, aber trotzdem manchmal Frost im Winter. Der Umzug findet in diesen Tagen statt und Daniela Siebert hat sich kundig gemacht.
Ja, herzlich willkommen im Runewald. Berlin pflanzt einen Klimawald.
9 Uhr morgens. Die Temperaturen liegen knapp über 0 Grad Celsius. Der Frühnebel hebt sich nur langsam. Im Hintergrund rauscht die Autobahn, die stadtauswärts führt. Manfred Forstreuter steht auf einer matschigen Lichtung mitten im Grunewald. Sein Anorak macht ihn unübersehbar, neonorange. Ringsum grünbraune Grasbüschel, dazwischen Bohrlöcher im Boden einen halben Meter tief. Hier rein sollen in den nächsten Stunden rund 800 Buchen gepflanzt werden.
Heilige Hallen ist eigentlich der älteste deutsche Buchenwald. So ein Buchenwald wird 350 Jahre alt. Und hier soll ebenfalls ein Rotbuchenwald entstehen, ein besonderer, den wir für die Forschung einsetzen wollen.
Rund 20 freiwillige Helfer lauschen dem Gehölzökologen, der als Privatdozent an der Freien Universität arbeitet. Die Rotbuchen lagern am Wegesrand. Sie sind 5 bis 6 Meter hoch. Den Stamm kann man gerade so mit einer Hand umfassen. Sie sind über 13 Jahre alt, doch der Wurzelballen ist meist nur 30 bis 40 Zentimeter groß. Zuletzt wuchsen sie im Botanischen Garten heran. Die Pflanzaktion hier wird viel Arbeit. Doch die Helfer zeigen sich hoch motiviert.
Weil Bäume mir auch am Herzen liegen, weil die uns viel Sauerstoff bringen.
Also ich finde es interessant, dass eben Bäume getestet werden in Bezug auf die Resilienz gegen Klimawandel, weil es ein wichtiges Thema ist für die Zukunft.
Es geht darum, dass man was Sinnvolles machen kann und man hat Zeit und dementsprechend kann man sich da ein bisschen engagieren.
Nebenan hebt ein kleiner Bagger weitere Pflanzlöcher aus. Mühelos bohrt sich vorne am Auslegerarm eine große Schraube in die Erde wie ein Korkenzieher. Der Rotbuchenwald, der hier entsteht, ist genau geplant. In geraden Reihen wie in einer Plantage sollen die Bäume weiter wachsen. Jedes Bohrloch ist einem konkreten Baum zugedacht. Denn die haben ihre Ursprünge in höchst unterschiedlichen Regionen Europas, von Griechenland und Italien bis hoch nach Schweden. Es kommt nicht von ungefähr, dass sich Gehölzökologe Forstreuter ausgerechnet für Rotbuchen interessiert.
Rotbuchen ist die wichtigste Baumart in Mitteleuropa. Unsere Waldökosysteme bestehen aus Rotbuchenwäldern. Diese Baumart bildet die Buchenwaldökosysteme und von der hängt in Deutschland, in Europa die ganze Biodiversität ab. Der ganze Wasserhaushalt, Grundwasserneubildung und dergleichen. Hätten wir keinen anthropogenen Einfluss, dann bildet die Buche die potenziell natürliche Vegetation.
Hier im Grunewald plant der Wissenschaftler nun ein einzigartiges Forschungsprojekt. 800 Rotbuchen sollen unter kontrollierten Bedingungen über Jahre heranwachsen. Bodensensoren und ein Bewässerungssystem sollen die Bedingungen messen und gestalten.
Also in diesem Forschungsprojekt wollen wir gerne erforschen, wie kommen die Pflanzen unter realen Bedingungen zurecht. Wie viel Wasser verbrauchen die im Vergleich zur CO2-Bindung? Wir nennen das Wassernutzungseffizienzen. Ist so eine Pflanze aus Süditalien oder aus Südschweden, geht die anders mit dem Wasser um? Verbraucht sie weniger Wasser im Vergleich zu den Einheimischen? Ist sie also Trockenstress angepasster? Oder aber Südschweden ist vielleicht für die Spätfröste wichtiger?
Allerdings wird es Jahre dauern, bis hier erste Ergebnisse abgeleitet werden können. Zumal das Vorhaben noch nicht umfassend finanziert ist. Ein ähnliches Experiment, Rotbuchen unter Trockenstress, hatte Forstreuter schon 2013 auf dem Gelände durchgeführt. Die Auswertung laufe noch, sagt er. Trotzdem benennt der Wissenschaftler Entwicklungen, die er für Zeichen des Klimawandels hier im Grunewald hält.
Wenn Sie die letzten 2 Jahre in Berlin gesehen haben, dann ist der Klimawandel bereits da. Wir haben Monate, wo die Temperaturen 5,3 Grad höher sind als der normale Mittelwert. Die extremen Wetterereignisse. Wenn Sie das Jahr 2018 beispielsweise sehen, die Niederschläge. Wir haben etwa in Berlin 590 mm Niederschläge pro Quadratmeter. Wir hatten in dem Jahr, ich bin nicht ganz sicher, 360 Millimeter Niederschlag. Wir sehen die Spätfröstereignisse, die jährlich auftreten. Und die erleben wir hier im Grunewald auf dieser Freifläche.
Bis alle 800 Bäume im Boden sind, wird es auch heute noch lange dauern. Zumal sie bei der Gelegenheit Stützpfähle und einen Wurzelschnitt verpasst bekommen. Wenn sich der Enthusiasmus von Forstreuter auf seine Helfer und Sponsoren überträgt, dann könnte es klappen mit dem Forschungsprojekt Klimawald.
Ein Wald zieht um und Daniela Siebert berichtete.
Adventskalender. Klimaideen für den Alltag.
Ich habe diese Haarseife, so wird sie auch hier auf der Verpackung genannt, auf einem Weihnachtsmarkt entdeckt. Ich habe mich davon überzeugen lassen, dort zu lesen, sie sei handgefertigt, palmölfrei, parfümfrei, außerdem eben auch mikroplastikfrei. Und ich denke, dass ich dadurch auch einen Beitrag zum Klimaschutz leiste, indem ich diese Seife benutze. Wie lässt sie sich anwenden? Man reibt diese Seife in die nassen Haare ein, solange bis sich Schaum bildet, und dann kann man die Haare ganz normal schamponieren, ganz normal waschen und ausspülen. Die Haare fühlen sich recht weich an, die fühlen sich einfach, ja, gewaschen an. Sie riechen halt nicht, so wie bei einem herkömmlichen Haarshampoo. Dieser Geruch ist auch mir manchmal unangenehm gewesen, und diese Haarseife sorgt dafür, dass die Haare einfach, ja, neutral riechen. Das gefällt mir wirklich viel, viel besser.
Haarseife statt Shampoo, diese Adventskalender-Idee erzählte Ihnen Matthias Sommer, der in der Nähe von Köln lebt. Früher waren die Zeiten besser, das gilt zumindest für Sparer. Die bekamen nämlich deutlich höhere Zinsen als heutzutage. Aber die Zeiten waren auch für die Geldinstitute besser. Heute müssen die nämlich sehen, wie sie mit der Niedrigzinsphase zurechtkommen. Probleme haben die Geldinstitute mit langfristigen Sparverträgen zu guten Zinsen, denn es ist nicht einfach, die zu erwirtschaften. Die Sparkasse Bodensee versucht deshalb, Kunden zur Kündigung solcher Verträge zu veranlassen, mit Methoden, die Verbraucherschützer nicht in Ordnung finden. Ein Beitrag von Thomas Wagner.
Da war dieser Brief in der Vorweihnachtszeit.
Da schreibt mich die Sparkasse an, ob wir nicht uns einen besonderen Wunsch erfüllen möchten. Wir haben hier einen Sparvertrag, den man auflösen könnte, und man würde noch großzügig eine Sonderprämie bekommen, wenn wir diesen Sparvertrag früher auflösen, als ursprünglich die Vertragsdauer vorgesehen ist.
Das war auf den ersten Blick schon verlockend, gibt Claudia Probst aus Überlingen zu. Aber dann kam sie drauf, da ist ein Haken dran.
Der Haken dabei ist, wenn wir diesen Sparvertrag kündigen und diese Sonderprämie, diese großzügige Sonderprämie der Sparkasse von 780 Euro annehmen würden, dann würden wir auf der anderen Seite die Prämien, die der Vertrag vorgesehen hat, nicht mehr bekommen.
Und die liegen, was eben nicht im Brief der Sparkasse Bodensee steht, um ein Vielfaches über dem, was da an vorweihnachtlicher Sonderzahlung angeboten wird. Das ist der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ein Dorn im Auge. Sie übt heftige Kritik an der Sparkasse Bodensee, denn das Beispiel der Überlingerin, die mit einem nur auf den ersten Blick attraktiv anmutenden Angebot aus ihrem Prämiensparvertrag herausgedrängt werden soll, ist kein Einzelfall. Nils Nauhauser, Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale.
Wir haben da einen Fall, da soll dem Kunden etwa gut 1000 Euro angeboten werden, wenn er den Vertrag vorzeitig auflöst. Allerdings, wenn er den Vertrag fortsetzt, erhält er sogar an die 10.000 Euro an Prämien.
Also sage und schreibe das Zehnfache dessen, was die Sparkasse Bodensee als Einmalzahlung für die vorzeitige Vertragsauflösung angeboten hat.
Das ist der einfache Hintergrund. Die Sparkasse versucht sich von dieser Verpflichtung, Prämien zahlen zu müssen, die über die Vertragsdauer natürlich auch fest vereinbart worden ist. Davon versucht sie sich zu lösen.
Die Rede ist vom Sich-Loskaufen der Sparkasse von den Prämienverpflichtungen gegenüber den Kunden durch eine Summe, die aus Sicht der Verbraucherzentrale viel zu niedrig ist.
Das sind natürlich Angebote, die dann in keinem angemessenen Verhältnis zu dem stehen, was die Sparkasse eigentlich zahlen müsste. Darüber informiert sie die Kunden natürlich auch nicht. Aus meiner Sicht ist das Verhalten unseriös, weil die Sparkasse ja ganz klar verschweigt, wie viel Geld dem Kunden entgeht.
Doch genau diesen Vorwurf, nämlich den Kunden ein unseriöses Angebot unterbreitet zu haben, weist Lothar Meyer, Vorsitzender des Vorstandes bei der Sparkasse Bodensee, zurück.
Wir sehen es ganz anders. Also wir sind natürlich der tiefen Überzeugung, dass das ein sehr, sehr faires Angebot ist.
Nämlich dann, wenn ein Kunde jetzt auf der Stelle Geld ganz gut gebrauchen könnte.
Und wer ihn nicht nutzen mag, lässt diesen Brief einfach liegen, schmeißt ihn weg oder beachtet ihn überhaupt nicht. Ganz klar.
So klar ist das für die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg aber nicht. Denn sie bemängelt gerade, dass den Kunden in dem Brief nicht vorgerechnet wird, wie viel an Prämien ihnen entgeht, wenn sie den Vertrag vorzeitig kündigen. Dazu Sparkassenchef Lothar Meyer.
In dieser Phase ist es natürlich schwierig, einem Kunden jetzt genau dieses individuell über einen Brief aufzuzeigen. Aber jeder Kunde ist ja gerade über diesen Brief auch eingeladen, zu den Beratern unserer Sparkasse zu gehen und die können ihm das genau ausrechnen.
Allerdings in dem Brief selber, der dem Deutschlandfunk vorliegt, ist ein solcher ausdrücklicher Hinweis nicht enthalten. Dass der Versuch, sich von alten, für die Bank teuren Prämiensparverträgen zu lösen, mit der derzeitigen Niedrigzinsphase zusammenhängt, stellt Sparkassenchef Lothar Mayer allerdings nicht in Abrede.
Da bin ich sehr ehrlich, das stimmt, das ist richtig und deswegen kommt auch dieses Angebot jetzt.
Vor allem der Verweis auf die Niedrigzinsphase, die das Geschäft der Banken und Sparkassen vor dem Hintergrund alter, langfristiger Sparverträge erschwere, hält Finanzexperte Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg aber für unangebracht, wenn ausgerechnet der Endkunde mit einem gültigen Sparvertrag dafür die Zeche zahlen soll. Nauhausers Empfehlung:
Wir raten jetzt Verbrauchern, dieses Schreiben zu den Akten zu nehmen und den Vertrag nicht vorzeitig aufzulösen.
Darüber hinaus prüft die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg auch rechtliche Schritte gegen die Sparkasse Bodensee, die sei möglicherweise ihren Transparenzpflichten gegenüber ihren Kunden nicht nachgekommen.
Ein Beitrag von Thomas Wagner. Und an dieser Stelle eine Meldung. Ein niederländisches Gericht hat Umweltaktivisten im Kampf um eine Reduktion von Treibhausgasen Recht gegeben. Die Regierung müsse den Ausstoß von Treibhausgasen bis Ende kommenden Jahres um mindestens 25% im Vergleich zum Stand von 1990 senken, entschied das oberste Gericht des Landes und bestätigte damit die Urteile von zwei unteren Instanzen. Obwohl die Regierung versucht hatte, das Urteil zu kippen, sind die Niederlande allerdings nicht mehr weit von dem jetzt bestätigten Reduktionsziel entfernt. Nach Angaben von Umweltbehörden vom November könnte der Ausstoß von Treibhausgasen im kommenden Jahr zwischen 19% und 26% geringer sein als 1990. Die mittlere Schätzung liegt bei einem Minus von 23%. Zu unserem nächsten Thema. Immer wieder gibt es Berichte über Online-Händler, die Retouren einfach wegwerfen, obwohl die meistens noch völlig in Ordnung sind. Kleidung zum Beispiel wurde einmal anprobiert, sie passte nicht und ging dann zurück. Dabei könnte sie noch verwendet werden. Doch es geht noch absurder. Komplett neue Ware wird vernichtet, unter anderem beim Online-Riesen Amazon. Die Bundesregierung will offenbar dagegen vorgehen. Sie plant ein Gesetz gegen solche Praktiken. Sebastian Friedrich dazu.
Trinkflaschen, Bücher oder Halogenheizstrahler. Allesamt Neuwaren. Doch diese Produkte werden bei keinem einzigen Kunden ankommen. Dem NDR liegen entsprechende Fotos und Lieferscheine aus einem Amazon-Logistiklager vor, die zunächst der Umweltschutzorganisation Greenpeace zugespielt wurden. Sie belegen, wie im niedersächsischen Amazon-Standort in Winsen an der Luhe Neuwaren zunächst gesammelt und dann von einer Entsorgungsfirma vernichtet werden. Viola Wohlgemuth von Greenpeace.
Amazon steht seit anderthalb Jahren in der Kritik, weil Retouren, die zurückgeschickt werden, vernichtet werden. Jetzt sehen wir auch komplette Neuwaren gehen in die Vernichtung. Das ist ein Schlag ins Gesicht für den Klimaschutz. Hier hinter jedem dieser Produkte stecken wertvolle Ressourcen, die einfach zerstört werden. Für Amazon ist es billiger, die Regale leer zu haben, als Produkte wieder in den Umlauf zu bringen.
In Winsen an der Luhe lagert Amazon für Dritthändler deren Ware, übernimmt den Versand und die Zahlungsabwicklung. Wenn eine Ware nicht verkauft wird, bietet Amazon den Dritthändlern an, entweder die Ware zu ihnen zurückzuschicken oder sie zu vernichten. Amazon spricht auf Nachfrage von einem Branchenproblem, das den gesamten Onlinehandel betreffe. Man habe in der Vergangenheit bereits Maßnahmen ergriffen, um die Vernichtung einzugrenzen. So seien die Gebühren für die Rücksendung von Waren gesenkt worden. Die Vernichtung von Neuwaren in Winsen an der Luhe bestreitet Amazon nicht. Björn Astecker von der Universität Bamberg forscht zum Logistikbereich. Er fordert von der Politik, Plattformbetreiber wie Amazon stärker in die Verantwortung zu nehmen, etwa durch Transparenzregeln.
Da muss man auch seitens der Politik genauer hingucken. Wir hatten vor ein paar Jahren mal diese Diskussion, ob Internet Neuland ist. Ich kann meine Hand für ins Feuer legen, dass für viele Politiker diese Plattformökonomie Neuland ist. Und deswegen ist es notwendig, dass man sich gerade aufgrund dieser starken Wachstumsraten zum jetzigen Zeitpunkt genauer sich anguckt, womit da eigentlich Geld verdient wird und welche Rahmenbedingungen es gegebenenfalls abzustellen gilt.
Die Rahmenbedingungen für Unternehmen wie Amazon könnten bald verschärft werden. Die Bundesregierung will Anfang kommenden Jahres eine sogenannte Obhutspflicht für den Umgang mit Retouren und nicht verkaufter Neuware einführen. Darauf einigten sich Vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums und des Bundesumweltministeriums, wie Reporter des NDR aus Regierungskreisen erfahren haben. Das Bundesumweltministerium teilt schriftlich mit:
Die Novelle soll Händler auf das Prinzip der Obhutspflicht gegenüber ihrer Ware verpflichten. Der Obhutspflicht kommen sie dann nach, wenn sie beispielsweise den Transport und die Aufbewahrung neuer Waren so gestalten, dass diese lange gebrauchstauglich bleiben.
Erst wenn ein Verkauf oder eine Spende technisch oder rechtlich nicht mehr möglich sind, solle eine Vernichtung erlaubt sein. Auch wenn es für einen Händler wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist, dürfe er ein Produkt als Abfall verwerten. Ein generelles Verbot für die Vernichtung von Neuwaren, wie von Greenpeace seit langem gefordert, wird es also nicht geben.
Die Bundesregierung plant ein Gesetz gegen die Vernichtung von Neuwaren. Sebastian Friedrich berichtete darüber.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Viele Dieselfahrer stecken in der Falle. Im Vertrauen auf die Zusicherungen der Hersteller haben sie sich ihr Auto gekauft und sie stehen jetzt mit einem Fahrzeug da, das die Luft belastet und mit dem sie in manche Innenstädte gar nicht mehr hineinfahren dürfen. Inzwischen haben die ersten Hersteller Nachrüstsätze für die nicht funktionierende Abgasreinigung auf den Markt gebracht. Wie sie daran kommen und welche Zuschüsse es gibt, der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Der Einbau von Hardware-Nachrüstsystemen bei Euro 5 Diesel-Pkw senkt den Stickoxidausstoß nachweislich unter den Grenzwert. Ob es für Ihr jeweiliges Modell eine Freigabe gibt, darüber können sich Dieselbesitzer auf der Webseite des Kraftfahrtbundesamtes und des ADAC informieren. Die Kosten für den Einbau zum Beispiel des BNOX-Systems des Filterspezialisten Twintec in ein Fahrzeug von Mercedes oder aus dem VW-Konzern beziffert der Hersteller auf etwa 3.300 Euro. Die beiden Autobauer haben sich zwar zu einer Kostenübernahme von bis zu 3.000 Euro bereit erklärt, doch damit darf nicht jeder Euro 5 Dieselbesitzer der beiden Marken rechnen, sagt Johannes Boos vom ADAC.
Der Zuschuss gilt jeweils für Kunden, die ihren Erstwohnsitz in einer der Intensivstädte haben, die 2017 beim Dieselgipfel festgelegt wurden, oder in einem direkt angrenzenden Landkreis. Infos zur Beantragung des Zuschusses gibt's auf den Internetseiten der Hersteller.
BMW und Volvo gehören nicht dazu, obwohl auch für deren Modelle Nachrüstsätze auf dem Markt verfügbar sind. Den Einbau der Hardware nehmen übrigens nicht die Hersteller wie Twintec, ein Tochterunternehmen der Baumut Group, selbst vor, sondern für Abgasuntersuchungen AU zertifizierte Werkstätten, mit denen man zurzeit Kooperationsvereinbarungen abschließt. Markus Hauser von Baumut empfiehlt deshalb Interessenten, sich mit Postleitzahl und Fahrzeugmodell auf der Webseite des Unternehmens anzumelden.
Er kriegt dann von uns automatisch, sobald das entsprechende System verfügbar ist, eine Nachricht und weiß dann, an welche Werkstatt er sich wenden kann.
Bislang haben sich bereits rund 15.000 Dieseleigner eingetragen. Johannes Boos vom ADAC begründet, warum die Nachrüstung in einer anerkannten AU-Werkstatt durchgeführt werden sollte.
Die Werkstatt bestätigt, dass alle Teile ordnungsgemäß eingebaut wurden und der Filter einwandfrei funktioniert. Wenn die Nachrüstung von einer anderen Stelle durchgeführt wird, dann muss der ordnungsgemäße Einbau anschließend noch von offizieller Seite bestätigt werden, zum Beispiel durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen.
Ein nachgerüsteter Euro 5 Diesel, so Johannes Boos, bleibt zwar ein Euro 5 Diesel, fällt mit einem entsprechenden Eintrag in der Zulassungsbescheinigung aber nicht mehr unter das Fahrverbot.
Das hat man früher mal den Fahrzeugschein genannt. Das heißt, bei der Kontrolle in einer Fahrverbotszone ist es wichtig, den Fahrzeugschein dabei zu haben.
Auch mit dem Nachweis eines Termins zur Nachrüstung kann man im Zweifelsfall einem Fahrverbot vorbeugen. Zu Beginn des kommenden Jahres rechnen die Anbieter von Hardware-Einbausätzen mit einer flächendeckenden Versorgung durch AU-Werkstätten. Die Kosten für den Einbau müssen die Autobesitzer allerdings erst einmal aus eigener Tasche vorstrecken. Die Anträge auf einen Zuschuss schicken Dieselbesitzer nach dem Einbau an die Autohersteller, die eine Förderung zugesagt haben. Unter dem Strich steht aber in jedem Fall ein Eigenanteil von rund 300 Euro oder mehr. Ob sich eine Nachrüstung lohnt, sagt Johannes Boos, das kommt immer auf das Ergebnis einer ganz persönlichen Kosten-Nutzen-Analyse an.
Das hängt zum Beispiel davon ab, ob ich nennenswert von Fahrverboten betroffen bin, ob es eine Förderung gibt und auch, ob ich den Wert meines Fahrzeugs steigern oder erhalten kann, zum Beispiel, wenn ich das Auto verkaufen will.
Unabhängig davon profitiert von einer Nachrüstung die Umwelt.
Mit dem Verbrauchertipp von Klaus Deuse geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Gleich folgen die Informationen am Mittag mit Christine Heuer und Neuigkeiten zum Brexit.